Tag.
Guten Tag.
Ja, ich bin wieder ein bisschen gähnig heute, ein bisschen am Niesen, am Hüsteln, aber alles gut.
Okay.
Es ist wieder Montag.
Ja.
Wir sitzen wieder hier beisammen und wir machen hier mal so. Oh. Das wird immer Bonk.
Ja. Ah, ich glaube, das ist auch eins der Dinge, die Leute an unserem Podcast am meisten lieben. Den Anfang, wie wir Gläser ineinander
schlagen. Ja, das ist das Qualitätssiegel und Merkmal dieses Podcasts. Nein, Raphael! Oh Gott! Gegenüber von mir sitzt Raphael. Ich bin Ann-Sophie und zusammen sind wir das Schlürfige.
Daumenkino.
Tu das bitte nicht wieder.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Tag.
Ja. Oh, hier kommt die Follow-up-Folge zu Barbenheimer. Den ersten Teil haben wir schon aufgenommen. Barbie. Logische Konsequenz ist Oppenheimer.
Exakt.
Lee.
Ich habe auf Deutsch geredet.
Ach so, okay. Ist ein bisschen wuselig heute in meinem Kopf, deshalb kann ja sein, dass es ein bisschen wild wird und die Sätze ein bisschen zusammenhanglos. Ich entschuldige mich im Vornherein schon dafür.
Okay, akzeptiert.
Aber ja, und es geht schon los.
Na, es geht los, es wird gegähnt, es wird sich entschuldigt, bevor überhaupt was
passiert ist. Ja, nun, eine
Wir
negative
leben
Eigenschaft.
Im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert.
Siehst du, es läuft richtig gut heute. Also schön, dass wir uns dann auch so einen anspruchsvollen Film mitgebracht haben,
ja.
Wo es um so viele wichtige Leute geht, um so viele wichtige Erzählstränge und um so viel Zeit, die man in einem Kinosaal verbracht hat. 181 Minuten dauert Oppenheimer, der da uns was erzählt.
Die autobiografische Geschichte von Robert J. Oppenheimer.
J. Robert Oppenheimer. Steht hier so.
Kann sein.
You never know.
Irgendwo war ein J.
Für Julius.
Julius?
Ich glaube schon.
Julius?
Julius.
Julius Robert Oppenheimer.
Whatever.
Der Oppi.
Der Oppi.
Wie er so schön genannt wird.
Genau.
Ab und zu. Genau, es geht nämlich um eine reale Figur. Da hat sich Christopher Nolan vorher eigentlich nicht so rangetraut. Er hat immer fiktionale Charaktere genommen. Entweder die Batman-Trilogie, also einen Comic-Charakter, oder halt selber geschriebene fiktionelle Charaktere, meistens auch mit seinem Bruder zusammen geschrieben.
Ach,
und ich glaube, seine Frau hat auch auf jeden Fall viel Einwirkung drauf, aber ja, oftmals, gerade ich glaube, Tenet ist written by Christopher und ich weiß nicht, wie sein Bruder gerade heißt, auf jeden Fall bei den Nolan.
Ist das der Bruder, der angeblich?
Nee, es gibt drei.
Es gibt drei, der angeblich ein Hitman ist, ein Auftragskiller.
Der ist scheinbar noch auf der Flucht ist gerade. Also zumindest, als der Film in die Kinos kam, wurde auch meine Timeline vollgespült mit solchen Fun Facts zu Christopher Nolans Bruder, der ja scheinbar als Codename Oppenheimer heißt. Denn er ist ein gesuchter Hitman.
Angeblich.
Ob das wahr ist oder nicht, ich habe nur das gesehen und dachte mir so, wirklich?
Klingt
weit hergeholt.
Gerne,
ich kenne nur die zwei Nolans, die halt immer auftauchen in den Kinofilmen als Credits. Ich wusste nicht, dass es noch einen dritten gibt, aber da habe ich mich dann
auch
nie.
Aus guten Gründen wird da nichts zugesagt.
Genau, habe ich mich auch nicht so weiter mit beschäftigt. Ist auch irrelevant jetzt für diese Story.
Genau. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es geht, wie du schon gesagt hast, um Robert Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe. Es geht darum, wie diese Erfindung zustande kam. Es ist natürlich nicht nur er selber gewesen, das ist natürlich ein ganzes Team an Wissenschaftlern gewesen. Und die Nachwirkung, also mit was für Dilemmen hat er zu kämpfen gehabt, während sie diese Waffe entwickelt haben, als es dann den Konflikt, der aufkommt, als es dann darum geht, dass diese Waffe wahrscheinlich auch eingesetzt wird.
In einem Wettrennen mit den Nazis, wer zuerst die Atombombe erschaffen kann und bauen kann.
Ja, auch die Russen, ne? Also es ist
die Russen waren da auch noch ein bisschen drin, aber es geht ja tatsächlich darum, weil die Russen in dem Fall ja auch auf der Seite der Amerikaner sind,
das
offiziell.
Das ist in dem Fall, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Nee, das stimmt.
Es ist egal, im Endeffekt hat Amerika für sich erkannt, wir sind hier im hinten ran und um eine Weltmacht zu bleiben, brauchen wir eine Waffe.
Genau.
Eine sehr gewaltvolle Waffe, die sich dann halt als die Atombombe herausstellte. Mhm. Und gerade bei dem Herrn Oppenheimer ging es viel auch darum, was das mit ihm gemacht hat, dass es dieses Mittel der Macht in den Händen von Amerikanern gab. Und hat auch sein Leben lang nach der Bombe viel Politik betrieben, um mit dieser Waffe am besten nicht umzugehen. Und um diesen Weg dahin, in seine politische Rolle im Endeffekt und um sein Wirken als Wissenschaftler, geht es in diesem Film, wie du schon gesagt hast, von Christopher Nolan, den wir normalerweise kennen, von Filmen wie Tenet, Inception, von Interstellar und von Memento. Genau.
Memento, auch ein Klassiker.
Ja, ganz viele Filme, wo viel mit der Zeit gespielt wird, in sehr vielschichtigen Erzählebenen gearbeitet wird. Und das ist hier bei Oppenheimer nicht anders, wenn nicht sogar zu neuen Höhen getrieben worden.
Mit der Zeit?
Mit den zeitlichen Sprüngen und in den Verlagerungen, die du machst. Also er spielt nicht in dem Sinne mit der Zeit per se, sondern mit unterschiedlichen Erzählsträngen.
Ja, ja, das macht er sehr gerne.
In sehr rauer Menge
hier. Ich finde, seinen Zenit hat er erreicht mit Tenet und
Du kennst da immer ein N dazwischen.
Tenet.
Warum denn mit N?
I don't know.
Das hat nichts mit Tent zu tun.
Tenet. Das ist doch ein N.
Nein, Tenet. Na, von vorne wie von hinten.
Tenet. Ja, okay. Aber die sagen immer Tenet.
Nein.
Doch.
Nein.
Egal.
Tenet wird gar nicht groß ausgesprochen da.
Einmal
in dem Film.
Wird's gesagt, ja. Einmal wird's gesagt. Auf dem Schiff. Egal, auf jeden Fall, da ging's, oder das war auf jeden Fall das, was am meisten verwirrt hat beim Schauen des Films. Ja. Und ich finde, bei diesem Film Oppenheimer, da ist es gar nicht so schlimm, weil da, ja, wir schneiden zwischen Zukunft und Gegenwart und ein bisschen Vergangenheit, aber jetzt nicht so in einer rapiden Art, dass man da total rausfällt. Ich finde, das ist alles sehr.
Ich finde, du kannst es gar nicht vergleichen. Ich finde, du kannst es überhaupt nicht vergleichen mit Tenet von der Erzählweise.
Weil Tenet. Nee, ist ja auch ein anderes Konzept.
Also genau,
das eine ist ja ein richtiges, fettes Konzept.
Deshalb wollte ich ja sagen, also das kannst du eigentlich nicht vergleichen in dem Sinne, weil einfach Tenet tut weh im Kopf, weil es mit deinem Verständnis von Zeit arbeitet. Das Problem ist nicht, dass die Geschichte zerrupft erzählt wird, sondern dass die Zeit andersrum funktioniert in einer Erzählschiene. Das ist das Problem.
Ja.
Und hier ist es halt einfach, meiner Meinung nach, sehr auseinandergerupft, die Erzählweise. Er nimmt sich wenig Zeit, in einer Zeit zu bleiben oder in einem Erzählstrang zu bleiben. Er springt dann sehr schnell in einen anderen. Das,
Der Nolan.
Aber das, wie gesagt, man kennt es schon von ihm, dass er viel springt. Und auch gerne unterschiedliche Zeitratios dafür nutzt, um es noch ein bisschen komplexer im Kopf zu machen. Bei Dunkirk war das zum Beispiel so.
Wäre sonst zu einfach.
Ja, wäre sonst viel zu einfach. Naja. Gekostet hat das ganze Ding um die Millionen.
100 Millionen.
100 Millionen.
Mhm.
Und hat bisher latest, hat ich glaube, das hatte ich vor 2-3 Tagen habe ich es geschrieben, die Recherche, 400 Millionen eingespielt. Also auch schon ein gutes Brett mittlerweile.
Sehr gut. Ungefähr, also vielleicht jetzt schon die Hälfte von dem, was Barbie eingespielt hat.
Genau.
Weil die haben jetzt am Wochenende die 1-Milliarden-Dollar-Grenze geknackt.
Und ist damit der erfolgreichste Film, umsatzweise betrachtet, von einer weiblichen Direktorin aller Zeiten.
Das ist richtig. Aber voll geil eigentlich, wie Greta Gerwigs, sie hat ja gerade nur erst 4 Filme gemacht und der erste Film hat irgendwie 80.000 eingespielt oder 80 Millionen. Nee, ich glaube 80.000. Dann waren, ich glaube, 120 Millionen mit Lady Bird, war der zweite Film. Dann Little Women, fast so 200, 300 Millionen und jetzt Barbie, 1 Milliarde. Also der Sprung
ist schon gigantisch.
Ist da aber immer sehr erfolgreich. Alle mehr eingespielt, als sie gekostet haben.
Ja, das ist doch gut. Das ist auch wichtig, um mit den Studios in Verhandlung zu gehen. Ne?
Total. Also sie wird ja auf jeden Fall jetzt sehr viele Aufträge bzw. Vorschläge bekommen zum Barbie-Universe, Mattel-Universe.
Ja, das wollen sie am besten Fall gar nicht machen. Als nächstes kommt erstmal Narnia dran.
Da ist sie auch mit drin, genau.
Sie macht die.
Ja.
Die ist nicht drin, sie macht die.
Sie macht die.
Sie macht die zwei Narnia-Filme.
Okay.
This will be interesting. Und da hat sie großen Respekt vor, was ich erstaunlich finde, weil.
Ja, also das ist Fantasiebücher, große Welten. Hat ja beim ersten Mal ja nicht geklappt, dass es erfolgreich wurde. Deswegen müssen wir da nochmal von vorne rein. Nee, der hatte ja
sind
auch.
Sind die gefloppt?
Boxer. Warte mal, ich verwechsel Narnia gerade mit dem Goldenen Kompass.
Ja.
Der hat, Narnia hat mehr als einen Film.
Und ich glaube,
drei oder vier.
Du denkst auch nicht an den Goldenen Kompass, kann das sein? Denkst du an Cloud Atlas?
Nee, Goldener Kompass, der mit dem Löwen. Mit Daniel Craig.
Nicht mit dem Löwen, mit dem Eisbären.
Das ist auch ein Löwe. Das ist auch ein Löwe.
Du bringst gerade ganz viel durcheinander.
Das ist auch ein Löwe.
Das ist ein Löwe?
Ja. Vielleicht.
Ja, Schneeleopard ist dabei noch.
Egal, habe ich nie gesehen.
Ich aber. Und ich habe auch die Bücher gesehen und ich habe dir auch sehr, sehr, sehr stark His Dark Materials ans Herz gelegt. Das ist nämlich auch die Geschichte.
Von dem gleichen Menschen?
Das ist die Geschichte, als Serie aufbereitet.
Ach so.
Von dem gleichen.
Ich
nicht. Raus! Raus! Was? Das ist ein Roman. Der Goldene Kompass, das magische Messer und noch irgendwie eins. Das,
ja, genau, davon gab es nur einen, aber genau, Narnia war der mit dem Meeren.
Narnia war das mit dem Löwen.
Ja, da gibt es noch mehrere Filme, meine ich.
Jetzt. Nee. Ja, doch, drei. Ist auch eine Trilogie.
Genau. Und da gibt es jetzt eine neue Verfilmung bald von und mit Greta Gerwig.
Ja. Ich weiß nicht, ob es eine andere Geschichte ist aus Narnia oder ob es die Originalgeschichte wieder ist. Das weiß ich nicht.
Das sehen wir dann.
Genau.
Okay.
So. Zurück zu Oppenheimer und raus aus der Fantasiewelt, zurück in das brutale, wahre Leben.
Oh,
wir haben es gerade schon gesagt, Christopher Nolan ist schon ein großer Name, den kennt man, den
der Krisch.
Kann man zuordnen, den Krisch, da war ein Risch dazwischen. Es ist nicht der einzige große Name, der hier noch im Raum steht.
Bei weitem nicht.
Da ist eine sehr lange, sehr berühmte Liste an Darstellern dabei. Ich rate einfach mal ein paar runter. Es ist Cillian Murphy in der Hauptrolle als Robert Oppenheimer, Emily Blunt als seine Frau, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Jason Clarke, Dylan Arnold, bla 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 bla. Die Liste geht weiter.
Geht noch
weiter. Das sind vor allem, jetzt kommen die Namen, die einem gar nicht so viel sagen, namentlich, aber die man alle schon gesehen hat.
Ja.
Genau. Und es ist auf jeden Fall erstaunlich. Ich glaube, es gibt wenig Gesichter, die man nicht schon irgendwo mal gesehen hat. Irgendwo klingelt immer im Hinterkopf etwas, weil man sagt, ah, den kenne ich doch irgendwo her und den kenne ich auch irgendwo her und den kenne ich auch irgendwo her. Also es ist ein Fest der Synapsen, weil man erkennt sie doch alle irgendwo her wieder.
Du sitzt da wie Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. Den kenne ich doch daher. Der ist doch aus der einen Kinderserie. Der ist doch aus dem einen Film. Der ist doch der Präsident von da. Und der Präsident da ist jetzt der von da. Ja,
genau. So. Mit dem Pfeifen noch dazwischen. Genau. Ja, also es ist eine beeindruckende Liste an Cast, die hier aufgerufen worden ist, ähnlich wie mit Barbie, deshalb Filme sind sich schon sehr ebenbürtig.
Wenn Christopher Nolan ruft, dann kommen sie alle. Und da gibt es ja auch eine lustige Geschichte zu Mr. Matt Damon.
Genau, der sollte nämlich eigentlich tatsächlich eine Schauspielpause einlegen, hat er seine...
Er wollte,
seine Frau hat ihn drum gebeten. Seine Ausnahme war, die Regelung war, wenn Christopher Nolan um die Ecke kommt mit einem Drehbuch, dann müsste er diese Pause doch bitte unterbrechen dürfen.
Ja, ja.
Und das geschah halt leider und dementsprechend musste er seine Schauspielpause unterbrechen. Oh nein, und wir sind auch gar nicht böse drum. Und Matt Damon hat aber auch erzählt, dass er doch sehr begeistert wohl war oder sehr eine sehr interessante Begegnung in Anführungsstrichen mit dem Drehbuch hatte, denn das ist nicht irgendein Drehbuch gewesen. Natürlich ist es ein Christopher Nolan Drehbuch, aber dieses Drehbuch war auf rotem Papier gedruckt und in der ersten Person geschrieben. Und das ist tatsächlich gar nicht so üblich. Und man sieht halt auch hier, dass Nolan einen anderen Approach gewählt hat, um einen Film zu machen, wie er es vorher noch nicht gemacht hat, nämlich ein biografisches Format. Und das ist halt in dem Fall auch im Drehbuch wiedergespiegelt. Was ich irgendwie auch ganz interessant fand. Offensichtlich hat er versucht, doch dann dieses Werkzeug der ersten Person zu nutzen, um sich auch in diese Rolle irgendwie reinzuversetzen oder den Leser des Drehbuchs mit halt bewusst auf eine Reise zu nehmen. Was ich ganz spannend fand.
Das Drehbuch wird übrigens jetzt gerade auf Amazon auch verkauft als wirklich Paperback. Also das hast du nicht sehr oft. Ab und zu aber jetzt, genau, weil es halt ein großer Film ist und scheinbar, so wie es geschrieben ist, sehr interessant ist, kann man sich das jetzt für, ich glaube, 15 Euro bestellen.
Interessant.
Was man da mal lesen möchte, wie so ein Drehbuch aussieht und generell, wie jetzt in diesem Fall dieses Drehbuch geschrieben ist.
Ja. zum Handwerk gibt es ein paar schöne Sachen zu erzählen. Also nicht nur, dass dieses Drehbuch auf eine besondere Art und Weise an seinen Cast herangetragen worden ist, offensichtlich.
Immer persönlich. Denn der Herr Nolan, der hat kein Handy, der macht nichts digital, der schickt das nicht als E-Mail rum. Der ist zu jedem persönlich gegangen und hat das Drehbuch.
Persönlich oder hat das zumindest per Kurier irgendwie?
Soweit er in den ganzen Interviews auf Tour immer erzählt hat, war der persönlich immer da. Er ist nach England geflogen, um das Cillian Murphy persönlich zu zeigen, beziehungsweise ihm die Rolle anzubieten. Da ist er extra um die halbe Welt. Ja,
wahrscheinlich
geflogen.
Nimmt er das Drehbuch danach auch wieder mit. Wahrscheinlich musst du es dann vor Ort lesen.
Genau,
du musst es lesen und dann nimmst du wieder mit, ne?
Exakt, du ergibst dir, da steht auch fett dein Name drauf, deswegen auf rotem Papier, einmal so im Wassermark dein Name. Er geht dann irgendwie 2-3 Stunden, guckt sich im Museum, hat sich im Museum irgendwo was angeguckt und dann in der Zeit durfte Cillian halt lesen. Und dann kam er wieder und meinte so. Und dann meinte er natürlich, ich bin dabei und dann hat er das Buch wieder mitgenommen, damit es halt nicht irgendwie irgendwo landet. Weil kannst es gab ja schon mal Stories, wie Drehbücher dann irgendwie aus Autos gestohlen wurden und dann weißt du natürlich, von wem es ist, weil wenn du dann Fotos machst, steht da immer ganz groß der Name für den oder für die es eigentlich gedacht ist.
Sehr, sehr ungünstig, genau. Es gibt keine CGI-Aufnahme in diesem Film.
Gar keine.
Zumindest laut Nolans Aussage nicht, haben sie alles tatsächlich mit Practical Effects gemacht.
Ja.
Auch die Überraschung, und das ist kein Spoiler, die Explosion der Atombombe, die ja natürlich getestet worden ist,
ja,
wie man mit einem gewissen historischen Hintergrund weiß. Genau, und das ist auch tatsächlich mit ein paar cleveren Ideen von Practical Effect Artists entstanden und gefaked worden. Das ist schon ganz spannend.
Ja, nichts apropos, ist computergeneriert, ja, denn das apropos, hasst ja der Nolan.
Ja, apropos, ich musste ab jetzt gerade am Wochenende wieder zwischendurch die Serie auf Disney Plus Industrial Light and Magic gesehen. Mhm. Ich glaube, sie heißt sogar nur Light and Magic.
ILM, ja.
Nein, die Serie, wie die Serie heißt.
Ach so, nur die Serie.
Also die Firma heißt Industrial Light and Magic, ILM, aber ich glaube, die Serie heißt nur Light and Magic.
Okay.
Und da geht es halt auch, weil die haben ja auch für Star Wars damals extrem viel Practical gebaut mit Zeichnungen und Perspektiven und übereinanderlegen. Und da muss ich wieder dran denken, wie schön das eigentlich ist und wie viel Problemlösung und Kreativität da eigentlich im Spiel war, wenn wir Kreativität so begreifen, wie es eigentlich gedacht ist, als Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist das halt wirklich der Inbegriff. Wie sie halt
fantastisch,
diese
sehen,
Welt zum
ne?
Leben. Ja. Ich habe es zum zweiten, dritten Mal geguckt, weil ich es immer wieder schön finde.
Ja, das Thema hatten wir auch kurz bei Wes Anderson in der Asteroid-Episode. Und er macht ja Miniaturmodelle und das sieht man auch bei Industrial Light and Magic, dass die ja ganz viele Modelle gebaut haben, jetzt auch speziell für Star Wars und so. Christopher Nolan hingegen ist ein großer Fan von 1:1 Scale. Deswegen bei
Set-Design
Tenet. Gab es da
jetzt
auch.
Nicht richtig schwingen.
Ich habe das jetzt extra so gesagt. Okay. Da gab es ja auch die Hangar-Szene, die vom Flughafen. Und da wurde das ganze Ding gebaut und ein richtiges Flugzeug, der aber von innen. Denn, das, ich glaube, das hatten wir auch erzählt in der Episode, weil das Flugzeug ist ein echtes Flugzeug, wurde aber halt auseinander, dass die ganzen Motoren und alles verkauft wurde. Es war günstiger, diesen Shot practical zu machen, das Flugzeug in den Hangar zu fahren und alles explodieren zu lassen, anstelle. Genau. Von CGI-Studio zu sagen, mach das mal. Das musst du dir auch mal vorstellen, wie auf Papier, so, ja, ist eigentlich günstiger, machen wir jetzt und
go for it. Sieht
auch viel besser aus.
Wer das gepitcht hat,
Nolan, der pitcht das selber wahrscheinlich.
Oder hätte er kurz mal Tom Cruise gefragt, wie er das immer durchkriegt.
Ja.
I get a new safety man.
Apropos, ich habe ja gestern Maverick noch mal geguckt, weil der so cool ist. Und auch da, praktische Effekt. Es sieht so cool aus, wie der in den Jets sitzt und die ganzen Gesichter durch die G-Kräfte halt wirklich nach unten gezogen werden. Und das ist so krass, wie wenn man sich das wirklich vorstellt, die haben das tatsächlich in der Luft gedreht an diesen Maschinen, die so schnell fliegen konnten. Practical Effects, amazing. Ja. Amazing.
Wild.
Christopher Nolan und Tom Cruise, die müssen tatsächlich,
das ist ja mal ganz geil. Ja, genau. Und dadurch, dass es halt keine CGI-Aufnahmen gibt, ist das natürlich pures Filmmaterial. Ne? Also Christopher Nolan dreht ja auf IMAX. dementsprechend auf Rolle. Im Savoy kann man das ganze Ding wirklich auch original von der Rolle sehen, was natürlich immer schön ist. Ich habe zwischendurch deutlich flackern gesehen tatsächlich.
Gerade ganz am Anfang,
da fand ich das den ganzen krass Film aufgefallen. Über, den ganzen Film über habe ich es gehabt tatsächlich. Ja. Irgendwann habe ich dann also mehr drauf gehört, manchmal weniger. Aber ich habe immer dieses leichte Flattern.
Ja, ist ja komplett drin.
Vom Film, genau.
Ich fand es am Anfang ein bisschen erstmal verwirrend und dachte mir, okay, wird das noch besser? Und dann habe ich mich daran gewöhnt oder meine Augen haben sich daran gewöhnt, dass das jetzt so ist. Und dann habe ich es nicht mehr bewusst aktiv wahrgenommen. Also, aber ja, es ist die ganze Zeit da.
Ich habe es immer wieder zwischendurch gesehen. Und ich war, also
du hast die Körnung halt, diese 70 mm Filmrolle und du siehst halt, dass es anders ist, als wenn es ein digitaler Abspieler wäre, ist. Wie bei Barbie hatten wir es ja vorher auch, also nur einen Tag vorher mehr genau den Vergleich gehabt.
Ja, ja, genau. Ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch schön, nichtsdestotrotz.
Wir hatten leider nicht die IMAX-Version, weil das Savoy ja kein IMAX-Kino ist. Mhm. Deswegen, es gibt, glaube ich, in Deutschland auch nur ein Kino, was 70 mm, nee, IMAX. Gar nicht, nicht mal in Deutschland. In Deutschland gibt es kein IMAX-Kino, was die 70 mm Film-Variante abspielen kann. Mhm. Wir haben IMAX-Kinos, ganz viele, ja, aber nicht die auch gleichzeitig so einen Projektor haben, für wirklich einen wirklichen Film. Das ist das Savoy ist das einzige mit 70 mm Projektor.
In Deutschland?
In Deutschland weiß ich nicht.
In Hamburg auf jeden
Fall. In Hamburg auf jeden Fall. Genau, sonst haben wir nämlich kein Kino in Hamburg, was es kann.
There you go. Und der Film macht sich einer ganz klassischen Art der Erzählweise Gebrauch. Es gibt Schwarz-Weiß-Aufnahmen, witzigerweise nicht rückblickend, sondern nach vorne blickend. Und es geht viel um Politik, weil es meistens die Nachwehen dieser Erfindung oder des drohenden Einsatzes betrifft, wo es viel um die Politik dahinter geht und auch viel darum, was es heißt, jetzt diese Waffe zu nutzen, was das für die Welt bedeutet, nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt, diese Themen und auch diverse Prozesse, die später oder Verhöre, die später noch stattfinden, sind halt auch in Teilen in Schwarz-Weiß aufgenommen. Und eigentlich gibt es keine Schwarz-Weiß-Filme für IMAX-Kameras. Jetzt schon. Die sind nämlich. Sind für diese Filmsequenzen, also es ist nicht nachträglich digital geschwarz-weißt worden, sondern es ist tatsächlich ein Film, der extra dafür entwickelt worden ist von Kodak, um Schwarz-Weiß-Filmmaterial mit IMAX zu produzieren. Also das ist natürlich.
Weil das muss man sich nämlich einmal, glaube ich, vor Augen führen, denn dieser 70 mm Film, der ist ja richtig riesig. Also man kann ja einfach einen Zentimeter, also ein Lineal nehmen und gucken, 70 mm, was sind das? Wenn normaler Film ist auf 35 mm Film früher und den gibt es natürlich auch in Schwarz-Weiß. Und 16 mm war ja ganz, ganz früher, so in den 20er, 30ern, diese kleinen Filme. Mhm. Und das ist schon ein krasser Unterschied und es ist so geil. Scheinbar haben auch alle Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Pressetour erzählt, dass Christopher Nolan immer eine 70 mm Filmrolle dabei hat, also einen so einen Filmausschnitt dabei hat in seinem Portemonnaie, weil das er lebt halt digital und dann zeigt er das
allen. Er lebt nicht digital.
Er lebt analog, meine ich, analog. Und er zeigt und erklärt es so gerne und hat dann halt dementsprechend seine drei Filmausschnitte dabei und sagt, guck mal, das ist 16, das ist 35, das ist 70 und ich erzähle genau alles, was blablabla und dann geht er ab und freut sich so hart.
Wie
so
ein kleines. Im Endeffekt hast du halt einfach eine Riesenfläche, um ein Bild zu zeigen. Das heißt, du hast natürlich viel Detailgenauigkeit, alles, was du hast. Du kannst halt, hast viel mehr Fläche, um das einzufangen. Hm. Und man muss auch sagen, dass sich Nolan hier für sehr viele, sehr nahe Aufnahmen von Oppenheimer entschieden hat, also in dem Fall von Cillian Murphy, weil viel sich auch von seiner Befindlichkeit im Gesicht abspielt. Und da hat er sich ganz bewusst dafür entschieden, auch sehr nah ranzugehen.
Ja.
Und das ist natürlich dann jede Mikroexpression des Gesichtes wird dann natürlich sehr eindrucksstark auch aufgenommen. Das muss man ihm schon lassen, das hat er hier ganz gut gelöst, würde ich behaupten.
Hat er gut gemacht, ja. Mit seinem Kameramann.
Genau. Und der Stunden, wir haben schon gerade gesagt, 3 Stunden ist der Film fast lang. Über 3 Stunden. 3 Stunden und 6 Minuten, glaube ich.
Nee, 3 Stunden und irgendwie 8 Sekunden oder so.
Irgendwie so, genau.
Was ja dann dementsprechend halt die Filmrolle auch lang macht.
Und die, genau, und die Länge, genau, ist ordentlich. Die gesamte Rolle für die Produktion ist 11 Meilen lang und ist 600 Pfund schwer.
Was das Maximum ist. Ja. Denn das ganze Film liegt ja auf so einem Tablett.
Das ist aber auch schon, also ich glaube, die ist schon zu groß für diese normalen Settings, weil die zum
Teil experimentieren müssen. Genau, die ist schon größer, weil zwei Stunden irgendwie, ich glaube, 40 oder so hat er gesagt, das war der vorige Film, Tenet. Hat nämlich da schon das Maximum erreicht und dann hat er halt gefragt, also, das wird ein längerer Film jetzt und könnt ihr den Teller noch weiten? So, ja, wir können noch ein bisschen was dran bauen, aber dann ist auch Schluss. Und deswegen diese drei Stunden ist scheinbar jetzt die Grenze, was 70 mm Film angeht. Mhm. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir in 4 Jahren, wenn der nächste Film dann von ihm rauskommt, wieder irgendwas Experimentelles sehen. Und er meinte, ja, dann haben wir das auf 3:20 erhöht, weil die Story muss halt so erzählt werden. Es geht nicht kürzer.
Also, ja, ich mittlerweile, also seit Oppenheimer würde ich bezweifeln oder würde ich Christopher Nolans Aussagen, dass es sein muss, dass der Film so lange ist, ein bisschen in Frage stellen. Es muss
sein.
Ich glaube nicht, dass das so lange sein muss. Sage ich ganz ehrlich.
Ja,
Trust the process und alles, ne? Aber er hätte ruhig ein bisschen, er hätte ruhig ein bisschen was rauslassen können.
Er hätte schneiden können, definitiv.
Don't get me wrong, er hat viel geschnitten. Also ja, er hätte was weglassen können.
Das meine ich, man hätte was weglassen können, aber er denkt sich halt, ich möchte das so und so erzählen und
gucken.
Und dann, deswegen, das hatten wir, glaube ich, kurz nachdem wir aus dem Film rausgegangen sind, du kannst halt von Oppenheimer nicht sprechen, ohne alle diese technischen
Errungenschaften
mitzuerwähnen. Du kannst aus Barbie rausgehen und dich freuen, wie toll der Film war und wie gut die Geschichte war und musst nicht einmal sagen, dass das auf digital und was für eine Kamera verwendet wurde und bla bla bla. Bei Oppenheimer oder bei Christopher Nolan im Speziellen
ist immer so ein bisschen
ist das halt die so ein Ding, was mitwirkt und mitschwingt, weil ja, toller Film, tolle Story, super Soundtrack, aber dieses Ganze dahinter, oh, das ist auf Film gedreht. Oh, guck mal, wenn du da drauf guckst. Ach, siehst du da, das flackert da. Und das ist, und diese Schwarz-Weiß-Szene, da wurde extra das dafür gemacht. Das ist alles schön und gut, das herauszufinden und so weiter, aber es ist halt immer ein Teil der ganzen Geschichte. Und das muss halt ein Film eigentlich auch ohne können. Also ein Spielfilm. Nicht der Filmfilm.
Ja. Ah. Du hast gerade schon gesagt, Filmmusik. Ist dir der doll aufgefallen, während der lief?
Ja.
Ja?
Ja, die erste Hälfte auf jeden Fall ganz doll, weil die machen das, oder Ludwig Göransson macht das ja so, dass es halt wie so ein, ich weiß nicht, da gibt es ja einen Fachbegriff zu, wenn es steigt, aber nicht steigt. Und deswegen ist es bis zu dem Moment, wo die Atombombe dann irgendwann detoniert wird, geht es halt immer weiter hoch, ohne dass es hochgeht, deswegen. Und das ist mir die ganze Zeit aufgefallen. Ich fand es so spannend und so schön. Und dann, wo das Crescendo kommt, dann geht's runter.
Es wurde kein Schlagzeug dafür benutzt. Das fand ich ganz interessant. Und zwar einfach aus dem schlichten, aber sinnvollen Grund, dass es ein typisch militärischer Klang ist, Schlagzeug, weil du gibst natürlich einen Rhythmus vor, du hast Paraden, wo halt also ein Schlagzeug oder eine Trommel benutzt wird, um halt einen Rhythmus vorzugeben, in dem marschiert wird. Und darauf ist hier komplett verzichtet worden. Dadurch, dass Robert Oppenheimer sich im Endeffekt auch als Pazifist wahrscheinlich gesehen hat, also als Anti-, also als Kriegsgegner im Endeffekt. Das würde ihm halt irgendwie nicht gerecht werden, dieses Mittel, was viel im Militär genutzt wird, auch in diesem Film zu benutzen. Fand ich ganz interessant. Weil es ja doch schon einiges ausmacht und viel auch über diese Form von Klang erzeugt werden kann. Ne? Also war schon ganz spannend, wie sie es gelöst haben. Ich fand tatsächlich interessanterweise den Score gar nicht so vordergründig. Also ist sehr gut. Also ich finde gerade im Trailer fiel er mir sehr präsent auf. Und ich mag den auch, aber im Film, und das fand ich sehr erstaunlich, weil ich erinnere mich noch sehr intensiv, wie krass mich das bei Tenet beschäftigt hat, während ich den Film gesehen habe. Da ist mir das so übertrieben präsent im Kopf geblieben. Das Bild und der Ton, also das habe ich selten so intensiv gehabt, dass ich das so parallel wahrgenommen habe, so intensiv, dass es mir hier gar nicht so vordergründig erschien, das erfrachte ich, weil ich es gar nicht so aktiv wahrgenommen habe. Normalerweise nehme ich Score sehr, sehr bewusst irgendwie mit. Es ist mich hier
irgendwie. Wie gesagt, ich fand es auch hier nur in der ersten Hälfte, ja, ist es mir sehr stark aufgefallen. Und dann, wenn es, ne? Genau, wenn es in die zweite Hälfte des Films geht, da finde ich, wird auch weniger mit dem, also wird es natürlich nicht mehr so spannend sein, aber dann zum Ende kommt es dann wieder und dann wird es auch wieder lauter. Und bei Tenet, da spielt das ja auch vorwärts und rückwärts, hört sich das genau gleich an. Und ich glaube, keine Ahnung, ob das einfach, weil es ein Gimmick ist, dass man das dann noch mal doller wahrnimmt oder es ist wirklich so geschnitten ist, dass es dann halt ein Teil ist, ein Charakter quasi schon fast vom Film wird. Hier fand ich es, wie gesagt, nur zu einem Spannungsaufbau sehr doll. Also ich finde es geil, ich mag den Soundtrack sehr gerne hören. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man da wirklich, wenn er zu stark ist oder wirklich einen Charakter einnimmt, dass es auch fast schon wieder stören kann.
Es wurde auch wieder viel gesagt, dass es wieder sehr übermischt war, dass man wieder viel Dialog nicht verstehen konnte durch den Sound. Ist das bei dir auch so gewesen? Also ich habe es von vielen Stellen gehört. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand, Tenet war krasser, aber
nee, genau, bei da habe ich es gemerkt. Hier überhaupt nicht. Also hier hat mich hat es nicht gestört, nee. Also es kann sein, dass vielleicht irgendwelche Kinos Probleme hatten damit und dass man es dann schnell
gelöst hat. Er nutzt es ja auch oft als Mittel, ne? Dass du
genau.
Dass es halt ein bisschen verschwimmt.
Aber ich fand, wir hatten da kein Problem. Also ich fand es gut gemischt oder besser gemischt als vorher bei seinem anderen Film. Da war es nämlich, da war es deutlich so. Da hatten wir es auch noch extra beim zweiten Mal auf Deutsch geguckt. Nicht nur, weil das kompliziert war, aber dass wir es dann noch mal auf jeden Fall verstehen. Und da war es dann halt ein bisschen besser gemischt.
Ja, weil es halt immer drüber gebaut ist. Das ist
genau,
halt
noch mal
meistens ein bisschen besser.
Ja.
Und die Stimmen auch klarer sind.
Meistens. Genau, da sind die Stimmen auf jeden Fall viel klarer. Aber das ist halt auch ein Ding. Nolan macht halt sehr viel in Kamera. Fast alles in Kamera, ne? Deswegen kein CGI. Und und alles an Dialogen und so. Und halt on set wird halt dann auch nicht nochmal irgendwie nachsynchronisiert oder ein Voiceover draufgepackt. Das muss schon alles an dem Tag beim Drehen auch funktionieren. Und dann hast du oftmals halt das Problem, dass Hintergrundgeräusche fast sogar schon lauter sind, als wenn dann ein Dialog ist, wenn es nicht speziell als Dialog aufgebaut ist. Ich glaube,
waren es noch nicht mal Hintergrundgeräusche, sondern auch einfach der Score selber, der sehr
präsent war. Ja, da nochmal fett drauf liegt.
Aber ich habe, das habe ich jetzt nicht hier mitgenommen, aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass der Sound über eine andere Kamera aufgenommen wird, weil tatsächlich das Format so riesig ist mit dem 70 mm, dass das irgendwie
Ja gut, der Sound wird ja immer separat aufgenommen.
Nee, eigentlich kannst du es auf einem aufnehmen.
Wie auf einem?
Auf einem Film aufnehmen.
Ach, du meinst auf der Filmrolle? Ja gut, aber das ist, glaube ich, schon sehr alt. Das macht man ja schon. Also auch neuere Filme werden immer noch mal gemastert, weil Dolby Atmos, alles fünf Dinger, das kannst du auf diesen kleinen.
Ja, aber in der ursprünglichen Aufnahme kannst du das halt über den Film mit aufnehmen.
Ja, genau, das kannst du.
Und sie haben ja quasi zwei, also den Film auf einer zweiten anderen Rolle mit einem anderen Format aufgenommen. Und da waren es dann, glaube ich, wirklich das kleine Format.
Bestimmt digital.
Nee, wird auf Rolle auch aufgenommen.
Ja?
Ja. Also zumindest haben sie es, ist nämlich auch ein Millimeterformat, was sie genannt haben dazu. Das wird dann nicht auf 70 Millimeter, sondern auf 35 oder so aufgenommen. Ja, das
passt nicht mehr auf die Rolle.
Ja, irgendwie, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, weshalb, aber es war halt irgendwie nicht, ging halt irgendwie nicht das Schluss auf der Rolle.
Auf diese Bandrolle, ja.
Dass, wenn du das siehst, ist genau, du hast halt das Bild, die Bildspur und die Audiospur
dann. Genau, das hatte ich nämlich gesehen, Bild und Audiospur. Und klar, bei größeren Produktionen oder halt bei dem Großformat hast du ja wahrscheinlich nochmal, wie so eine Kassette halt, diese Audiospur nochmal separat
woanders. Also habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, aber kann man nochmal nachlesen, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Ja. Weil eigentlich kannst du es in einem aufnehmen. Natürlich nehmen sie es trotzdem meistens auch nochmal in anderen Produktionen halt auch digital auf. Wenn du dich halt für den Look, wegen des Looks für einen, für das analoge Format entscheidest, was ja valide ist. Du siehst das bei manchen James-Bond-Filmen zum Beispiel, wenn diese tolle Körnung, das kriegst du einfach nicht so richtig geil digital hin. Das ist einfach anders. Du siehst auch immer so leicht, der Fokus ist dann manchmal so leicht off.
Ja.
Das ist halt einfach Dinge, das kann ich halt auch nur aus Erfahrung sagen, so auf einem Film zu fotografieren, ist nochmal was anderes. Es ist einfach.
Ja, weil im Nachhinein das
sieht irgendwie schöner aus.
In Lightroom auf Körnung hochzugehen, ist nicht das Gleiche.
Nein. Genau.
Aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, ich habe das vor Monaten mir mal angeguckt, da gibt es nämlich auch einen sehr berühmten Kameramann aus Hollywood, der so eine Technik gerade aufbaut für digitale Kameras, die diese Körnung, diese spezielle Körner oder diesen Look, diesen Film-Look drin haben.
Ja.
Und nicht einfach so Post-Production ist. Und da gibt es jetzt mittlerweile viele Leute, die da den Unterschied nicht sehen können, weil es gibt oftmals dann die Leute, die sagen, es muss so, weil du siehst einen Unterschied und dann zeigst du denen halt beides und dann sehen die das nicht. In dem Fall wird da wirklich aktiv darauf hingearbeitet, dass so jemand wie Nolan vielleicht in, also er wird wahrscheinlich eh nie umsteigen, aber theoretisch, dass digitale Kameras genau das können, was er eigentlich mit den Filmkameras, mit analogen Kameras erreichen möchte.
Ja, ich verstehe auch immer noch nicht so ganz genau, warum er das nicht macht mit dem Digitalen, weil ich glaube, es würde ihn und sein Handwerk nochmal auf ein ganz anderes Level bringen, ehrlich gesagt, weil du hast viel mehr Möglichkeiten.
Er könnte halt viel kleiner, also mit der Kamera, die ist ja viel, kann er viel kleiner werden und dann kann er ganz andere Aufnahmen machen, als er mit diesen riesen Kameras, die er jetzt hat, machen kann. Er kann einfach nicht, also er muss halt extra Sets bauen, wie zum Beispiel bei Inception, wo diese, also das ist natürlich nochmal anders, weil es da auch um einen Stunt geht, aber die Kamera da durchzufahren oder so, die hat halt limitierte Möglichkeiten. Das geht einfach nicht anders. Also das ist ein Riesenteil, muss man sich mal angucken, wie groß so eine Filmkamera, gerade seine 70mm Formatkamera ist, die ist riesig.
Naja, klar. Naja. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr umfangreicher Film, sagen wir es mal so. Was ich nicht wusste, ist, dass er eigentlich mal überlegt hat, ob er den ein Biopic über Howard Hughes machen wollte, mit Jim Carrey. Weißt du, wer dann doch den Hughes gespielt hat, als es jemand anders gemacht hat? Über einen berühmten Pilot? Klingelt da was?
Ich habe den Film nie gesehen, aber Aviator ist der Film, von dem du redest, ne?
Genau,
Ist immer noch auf meiner Pile of Shame.
Ja, hat mit Leonardo DiCaprio eine Hauptrolle, hat, glaube ich, auch einen Oscar dafür. Nee, gar nicht, den hat
er
für
Leonardo bekommen. Aber nominiert der Film wurde er, selber,
es war, glaube ich, hat aber auch ein paar Oscars gewonnen, der
Wer hat den nochmal, war das Steven Spielberg? Das war auf jeden Fall ein namhafter
Relativ namhafter, Director. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr.
Deswegen, es ist einer von diesen Filmen, wo ich weiß, den will ich nochmal irgendwann gucken, aber der geht halt, glaube ich, auch irgendwie 3 Stunden.
Der ist auch relativ lang.
Und so das,
Biopics, ne?
Genau, das Thema oder genau der Charakter von Howard hat mich jetzt nie so interessiert, als ich das unbedingt sehen wollte, aber ja.
Martin Scorsese übrigens.
Martin, genau, der Martin.
3,7 bei Letterboxd.
Ja, der macht auch lange Filme. Das ist richtig.
Ja. Die alten weißen Männer immer.
Ja, da freuen wir uns aber demnächst über The Killing of
Killers of the Flower
Moon. Flowers Moon?
Killers of the Flower Moon.
Von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio.
Yes.
Ich glaube auch ein fast 3 Stunden Film.
Wahrscheinlich.
Sieht aber gut aus. Der Trailer hat mich tatsächlich gecatcht.
Mich nicht so. Gut. Mich nicht so. Es wird trotzdem wahrscheinlich ein guter Film, aber ich ahne, dass er seine Längen handelt. Nevermind. Raphael.
Ja, Ann-Sophie.
Würdest du denn die Leute bitten, in Oppenheimer zu gehen? Was sagst du denn? Wie ist denn dein Feedback zu dem Film? Was sagst du?
Also ich habe das Gefühl, ich bin begeisterter aus dem Film rausgegangen als du. Ist nur so ein Bauchgefühl, weißt du? Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Oppenheimer ist ein Film für die Leinwand. Gerade weil der so lang ist, und ich sag dir auch warum, weil wenn du den zu Hause guckst.
Nee, dann, also keine Chance, wenn du den zu Hause guckst.
Dann sitzt du mit deinem iPhone und bist nochmal irgendwie, gehst nochmal 3 Mal aus dem Raum raus und kriegst den Film, wenn du den zum ersten Mal guckst, nicht so richtig mit und bist dann so, das war langweilig. Und um das zu vermeiden und generell um die Aufmerksamkeitsspanne wirklich drin zu halten, würde ich den empfehlen, im Kino zu gucken. Gerade weil es halt auch so bombastisch ist und auch dieser eine Moment von der Detonation.
Ich wollte gerade sagen, es gibt so eine halbe Stunde, da würde ich empfehlen, nicht das Kino zu verlassen, sonst kannst du jederzeit ohne Probleme auf Klo gehen, aber es gibt so zur Mitte des Films.
Da gibt es auch eine App zu.
Was?
Da gibt es eine App zu tatsächlich. Die wäre wahrscheinlich super für dich. Die sagt dir nämlich, wann es sinnvoll ist, aus dem kurz rauszugehen und wie lange du dann wieder rein kannst, weil es wieder spannend wird. Und die erzählen dir dann noch kurz in einem kurzen
Snippet, was du gerade verpasst
Snippet, hast. Genau, was du verpasst hast. Also gibt's eine App zu, ich habe vergessen, wie es heißt. Aber nee, ich würde auf jeden Fall sagen, der Film ist
worthy
und alles, was Nolan halt zuvor gemacht hat oder vieles, was er zuvor gemacht hat, das siehst du halt hier, das ist so sein Meisterwerk, finde ich, an Ja, er hat so viele Schauspieler rangeholt, also wirklich die Besten von Besten. Alle, wie gesagt, rennen zu Nolan, weil er hat ein Skript hier vorliegen. Was tatsächlich spannend ist, was, soweit ich weiß, akkurat ist, so was so Historien angeht. Also er hat da jetzt nicht viel oder großartig was geändert, was, wo Leute sagen, das ist aber so nicht passiert. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, wo man wahrscheinlich drauf gucken kann. Die nicht ganz historically correct sind. Mhm. Ja, die vielleicht auch nicht ganz, wo er im ganz speziell um die Liebesaffäre mit dem Charakter von der von Florence Pugh gespielt wird. Aber das nur mal dahingestellt. Nee, ich finde, das ist ein toller Film. Der macht Spaß. Soundtrack ist super. Bild ist gewaltig. Und der hat seine Längen durchaus zum, wie gesagt, zum Ende hin. Also ich finde die erste Hälfte gar nicht. Mhm. Also bei mir gar nicht. Und dann danach so, wenn so die Luft raus ist, die Bombe detoniert ist, dann denkst du, okay, und was passiert jetzt?
Im Test wurde bemerkt.
Und ich dachte tatsächlich, der fühlt sich nicht lang an. Also die erste Hälfte fühlt sich nicht lang an. Aber ich dachte schon, oh, wir müssen bestimmt schon 2:40 hier drin sitzen, Freunde. Geht auch bestimmt gleich zu Ende, weil was will er denn noch? Nee, da geht noch eine Stunde.
Ja.
Aber das war trotzdem dann wieder, nimmt dann wieder seine Fahrt auf. Deswegen, ich finde, der hat so seine Kurve. Und dann war ich aber auch komplett abgeholt und der hat Spaß gemacht. Der, okay, Spaß. Also, du warst entertained und kommst trotzdem traurig aus dem Kino. Ja, jetzt, wie ist deine Meinung?
Nein, also don't get me wrong, ne? Es ist ein sehr, sehr guter Film. Und ich habe auch schon gesagt, als wir rausgegangen sind, das Ding wird dem mindestens 3 Oscars geben. Bester Film, bester Hauptdarsteller und best Supporting Actor.
Ja, ziemlich also sicher. Gerade Robert Downey Jr.
Gerade Robert abgeliefert. Downey Jr. Gehe ich sehr von aus, dass er den gewinnt. Und ich gehe auch sehr davon aus, dass Cillian Murphy ihn gewinnt. Ja. Einfach weil es so eine, also weil er immer auch nur wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, also wenn jetzt nichts noch Krasses irgendwie kommt, sind natürlich Biopics immer sehr gerne gesehen, besonders für die Best-Picture-Kategorie. Und natürlich sind es oft sehr
interessante, patriotistische Sachen. Das sind die Amerikaner, die dafür quasi sorgen, dass der Zweite Weltkrieg beendet wird. Das kommt auch immer sehr gut an bei den Academy-Mitgliedern.
Obwohl das ja hier gar nicht mal so ist, ne? Also ich finde, der Nachklang ist nicht so positiv.
Nee, ja, klar, aber der Unterton ist trotzdem Patriotismus. Und das wissen wir, kommt immer sehr gut an bei den Academies.
Ja. Naja. Und also wie gesagt, ich finde, es ist nicht Nolans bester Film. Ich fand Tenet beeindruckender, ehrlich gesagt, auch wenn es mehr wehtut im Kopf. Ich mochte nicht so gerne die Erzählweise. Ich finde, er könnte mal wieder ein bisschen runterkommen von seinem Jumping Ross Horse. Er springt sehr viel hin und her und ich finde, es tut nicht Not. Ich finde es ein bisschen sonderbar, dass er am Anfang sehr viel verdeutlichendes Filmmaterial gebaut hat in den Film, was eine Gefühlssituation darstellen soll. Oder eine mentale Verdeutlichung von Einsamkeit und Trauer und also quasi sein Mental State dargestellt hat. Und dass das irgendwann nachlässt. Also es ist so, am Anfang des Films wird das benutzt als Stilmittel und das wird dann später, läuft das halt einfach aus. Und ich weiß nicht, es erklärt sich mir jetzt nicht, wieso das so ist und wieso das nicht später verstärkt mit aufgenommen wird wieder. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, also meine Erklärung wäre einfach dann dadurch, weil er so einen Konflikt mit sich selber gemacht hat.
Ja, aber der Konflikt wird doch viel später größer. Der kommt ja wieder mit Wucht.
Ja, aber ich glaube, der Charakter oder zumindest so wie er dargestellt wird in dem Editing ist dann so, okay, der ist abgestumpfter und der guckt einfach so in die Röhre, weißt du, und denkt sich, die hören alle nicht mehr auf mich. Also davor haben sie ja noch auf ihn gehört, er ist der Quantenphysiker und er ist unser Held und er denkt sich selber, ich weiß gar nicht. Und dann, wenn es darum geht, jetzt nutzen wir das Ding auch, was du gebaut hast.
Das überzeugt mich nicht.
Ich bin auch noch nicht fertig.
Ja. Dann aber please go on.
Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, dich zu überzeugen.
Mir ist es tatsächlich, also ich finde, weil diese Szenen finden in der ersten halben Stunde statt. Da geht es um ihn, bevor er angefangen hat mit der Arbeit an diesem Projekt. danach passiert das ja gar nicht mehr. Also es ist die vordere Zeit, wo es darum ging, dass er einsam war, als er weg war von zu Hause und so ein bisschen struggled. Und dann, als es losgeht mit dem Projekt, kommt das gar nicht mehr. Oder habe ich es einfach nur nicht mehr wahrgenommen später?
Ich glaube, du hast es nicht wahrgenommen. Der ist doch, wir haben doch die ganze Zeit Aufnahmen von ihm und er ist die ganze Zeit.
Nein, es geht nicht um Struggeln. Es geht nicht um Aufnahmen von ihm. Es geht um diese Füllaufnahmen, die am Anfang dazwischen sind, wo so Wellen gezeigt worden sind und so Sparkles, so diese Sachen. Da sind am Anfang ist ganz viel.
Das meinst du, ja.
Genau, ganz viel von so visualisierenden Bildern, die seinen Mental State so ein bisschen darstellen sollen. Und das kommt halt nicht wieder.
Nee, es kommt einmal kurz noch wieder, oder ich glaube zweimal sogar. Und ich glaube, da kann man jetzt reininterpretieren. Mhm. Aber ich meine, am Anfang ist es halt genau sein Mental State. Mhm. Und dann wechselt das in, es kommt noch mal wieder, wenn die Atombombe detoniert. Mhm. Also ich glaube, dann wechselst du in den und dann kommst du noch mal so in diese Zukunftsgeschichte von auch mit Albert Einstein noch mit drin und dann sehen wir es auch noch mal ganz kurz zum Ende nicht hin. Viel. Also es ist Anfang und dann genau immer noch mal zwei so Elemente. Ich glaube, es ist bewusst so gemacht, aber da muss man jetzt wirklich reininterpretieren, warum.
Ich habe da gar nichts zu gelesen, weil es auch kein typisches Stilmittel ist für ihn.
Nee, also normalerweise
ich finde es gar nicht so üblich. Also, don't get me wrong, es sieht ja hübsch aus, ne? Ja, ja. Aber ich war so, was tut das jetzt? Also, und warum kommt das nicht wieder? Oder nur so wirklich so kontextlos? Also, es war für mich so ein bisschen. Vielleicht muss ich auch noch mal gucken, um das noch mal einzusortieren. Vielleicht sind es auch zwischendurch noch mehr Szenen, die mir einfach nicht so aufgefallen sind. Aber da war ich so, das hat mich so ein bisschen genervt dann irgendwann, wo ich war so. Hä, normalerweise ist der so konzeptstark und dann greift er jetzt was näher und also das sind auch so, da hättest du bestimmt 10 Minuten Film sparen können.
Ja, ja, locker.
Und dann zeigt dir nochmal 20 Minuten in Nahaufnahme, gar kein Problem. Also es geht nicht um die Close-Ups, das ist überhaupt kein Ding. Nee, es geht auch nicht, man sieht ihn ja constantly strugglen auch.
Naja, jetzt habe ich es verstanden.
Aber es geht halt um diese, am Anfang, gerade die erste halbe Stunde wird viel so in zusätzlichen Bildern gesprochen. Und das kommt später nicht mehr so drauf an irgendwie. Ich weiß nicht, fand ich ein bisschen weird. Ich glaube, das wird seinen Grund haben, warum er das so gemacht hat. Aber es ergibt sich für mich nicht so, dass da später eine Metapher draus wird oder so. Oder dass das wieder aufgegriffen wird. Aber wie gesagt, das sind so kleine Sachen, wo ich das so.
Das ist wahrscheinlich auch viel Subtext, der vielleicht viel deutlicher wird in dem Drehbuch. Wenn es wirklich darum geht, von der Ich-Perspektive zu reden, dann kann es sein, weil das hat man ja oftmals auch gerade bei Büchern, dass die über Seiten Subtext und Gedanken erklären und im Film hast du halt eine 2-Sekunden-Aufnahme und vielleicht hat er sich gedacht, am Anfang gibt es vielleicht diese Gedanken in geschriebener Form und in bildlicher Form ist es halt dann einfach etwas, was später wegfällt, beziehungsweise ausgetauscht wird durch was anderes. Kann sein. Aber dazu müsste ich den Film auch noch mal gucken und darauf mal deutlich achten, weil ich meine, es kommt am Anfang oft vor und dann noch zweimal in der Mitte und einmal am Ende.
Ja, es ist wirklich nicht viel. Nee, also und das waren dann so Dinge, die sind mir halt aufgefallen, während ich es geguckt habe, wo ich war, das fand ich ein bisschen inkonsequent.
Aber der Soundtrack fällt dir nicht auf.
Ja, komisch, ne? Komisch, also nein, also ich habe zwischendurch dann sehr darauf geachtet und fand ihn sehr unterschwellig fast, obwohl ich den im Trailer sehr präsent und sehr stark fand.
Der war auch sehr laut im Trailer.
Ich finde ihn sehr zurückhaltend über den Film.
Fand ich den auch sehr gut genutzt, deswegen fand ich, fand den sehr, also viel besser, wenn wir schon darüber reden, geschnitten ist und so. Ja.
Genau, nee, ansonsten, also das ist schon ein sehr guter Film. Ich finde, das hat auch seine komplette Berechtigung, den im Kino zu gucken. Ich finde nur, dass das sehr gehypt ist alles mittlerweile, wo ich sage so, naja, man kann jetzt halt auch mal sagen, mach's ein bisschen kompakter nächstes Mal. Du musst nicht alles auseinanderreißen und es wieder zusammenkleben. Du kannst auch ein bisschen, ich würde mal gerne einen richtig ruhigen Film von ihm sehen. Richtig ruhig.
Einfach nur ruhig.
Ja.
Christopher?
So ein Drei-Shot. Das würde ich richtig gerne mal sehen, weil
er macht bisher immer Konzepte. Also es kann noch mal sein, wenn er einen James Bond oder so kriegt. Mhm. Der wird jetzt nicht ruhig, sage ich mal. Aber dass er sich da zurücknimmt, was so.
Das sieht man ja auch an den Gimmick angeht. Aber das sieht man ja auch bei der Dark Knight-Trilogie. Das ist ja auch viel konstanter
erklärt
und erzählt.
Ne? Deswegen meine ich, wenn er eine Material kriegt von jemandem und sagt, okay, das ist die Story.
Ja.
Du kannst damit ein bisschen hin und her, aber das ist die Story. Und da würde er, zumindest historisch gesehen, hat er sich bei Dark Knight und so da besser dran gehalten oder konnte eine schönere Geschichte erzählen
vom Spannungsbogen. Ja, er kann halt die Leute besser directen auch. Also ich finde, er macht ja auch bringt ja auch eine sehr gute Leistung, was das Directen von seinen Schauspielern angeht. Ne?
Ja, ja.
Aber das Ganze drumherum manchmal, also weiß ich nicht, ich glaube, also ich mag seine Filme ja sehr gerne und ich mag auch, dass die so konzeptstark sind und dass die so schwierig auch sind und dass er sich halt auch diese fiesen Themen nimmt, die halt wehtun im Kopf, wenn du kein theoretischer Physiker bist. Das mag ich ja per se gerne. Ich finde es auch gut, dass man da manchmal sitzt und denkt, so what the fuck war das jetzt gerade? Ja. Und das mag ich ja ganz gerne. Mag auch nicht jeder. Tenet war ja sehr polarisierend. Aber so als Gesamtbild fand ich tatsächlich dann Tenet doch noch mal ein bisschen beeindruckender als Oppenheimer. Und das muss man schon mal hinkriegen, weil Oppenheimer ja eigentlich per se mit so einem gigantischen Thema arbeitet und so einem einflussreichen Erlebnis oder Ergebnis von amerikanischer Forschung, das ist schon eine krasse Hausnummer. Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein guter Film, sehr guter Film. Wie gesagt, der hat ja trotzdem 4,5 Sterne von mir bekommen, so ist nicht. Aber er hat für mich auch seine Themen, wo ich sage so, er muss, also ein bisschen muss er wieder zurückzirkeln, langsam so ein bisschen. Weil sonst, ich glaube, in 2, 3 Filmen kann man ihm gar nicht mehr folgen, glaube ich.
Er ist ja wieder zurückgegangen, finde ich. Also ich fand's, ne, wir haben ja gesagt, den musst du zweimal gucken, Tenet. Und Oppenheimer kannst du einmal gucken und verstehst zumindest, was es gegangen ist. Und deswegen, da ist er schon zurückgerudert, glaube ich. Stand aber heute. Ja,
ich finde halt nicht in seiner Erzählweise.
Nee, in seiner, ja.
Die Art, aber wie er es jetzt aufbereitet, das
Stand heute ist Oppenheimer der best geratedste Film auf IMDb.
Ja, von aber allen war Filmen. Nolan halt auch.
Ja, ist immer noch am Anfang. Dark Knight war ja auch sehr weit oben und dann ist er wieder überall Zeit noch langsam runtergegangen. Aber heute ist er number one.
Ja, Trust the Hype, das ist schon okay, aber ich glaube, viele sind auch einfach mittlerweile ein bisschen geblendet von dem Namen Christopher Nolan und keiner würde sagen, ich finde einen Nolan-Film doof. Glaube ich mittlerweile ganz
außer
ehrlich.
Ich vor 5 Jahren, wo ich Dunkirk gesehen habe, meinte, was meint ihr alle? Dunkirk ist geil. Ich fand's scheiße.
Das fand ich immer noch sehr erstaunlich, dass du das gar nicht, dass sich das nicht so abgeholt hat.
Ja, der war mir nämlich auch zu langsam und zu ruhig und zu weird. Und vom Konzept habe ich es nicht gecheckt, warum er da 3 Time. Aber mittlerweile, habe ich ja auch schon letztes Mal erwähnt, finde ich den auch sehr gut.
Es ist halt
und
alles auch okay,
mich
wenn man
gewöhnt.
Irgendwas nicht mag. Ne? Also das ist ja voll okay. Wie gesagt, mir hat jetzt dieser Erzählstil halt leider nicht so gefallen, aber es tut natürlich trotzdem was und es ist natürlich auch trotzdem spannend, die erste Hälfte. Über die zweite weiß ich jetzt nicht so, aber ich finde den Spannungsbogen
so
sehr interessant.
Ist interessant, genau. Ja. Und ich finde auch mittlerweile hat Nolan so ein Ding für diese Interrogation-Szenen, also wo jemand.
Interrogation.
Genau, wo jemand ganz viele Fragen stellt. Und das macht er hier im zweiten Teil des Films ja die ganze Zeit.
Ja.
Und auch am Anfang erst mal ein bisschen, und dann wird's spannend. Deswegen, also ich finde auch, da hat er.
Also für mich war das eine ganz klare Hutkurve. Ging flach los, ging hoch, ging wieder runter. Für dich war es ein bisschen anders. Ne? Für dich war es eine Mittelhoch und dann wieder hoch irgendwann.
Genau,
ne?
Genau. Und dann ging es.
Nee, spannender wurde es für mich nicht mehr.
Das,
naja.
Okay. Das ist okay.
Das ist okay. Aber die wie gesagt, der mittlere Teil ist
bombastisch.
Der ist sehr fett. Also das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Das war schon krass.
Ja, der war gut.
Ja. Und so viel wollen wir da gar nicht auch weiter zu sagen. Denn
genau.
Um es zu erleben,
muss man
ins
Kino gehen.
Weil das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ist aber auf meiner bis heutigen Liste des besten Kinofilms nur auf Platz 3.
Schau mal.
Barbie ist number one.
Love
Dann Spider-Man Across the
Spider-Verse. Ja.
Oh, der ist ab morgen auf digital verfügbar.
Oh, nice, dann kann ich den ja endlich sehen.
Yay.
Ich
habe eine Leinwand, komm vorbei.
Alrighty, wir gehen jetzt was essen.
Ja, ich habe Hunger auch.
Ich auch, richtig. Ich werde richtig hangry gerade. Und ich habe Stress und ich kriege Kopfschmerzen. Wir sollten los.
Wir sollten losgehen und schauen wir mal, was heute läuft.
Ja, wir sehen uns, hören uns bald.
Wir hören uns, wir sehen uns auf Instagram, wir hören uns auf Podcast-Plattformen.
Eurer Wahl.
Eurer Wahl, genau. Wir sind überall vertreten.
Bis dann.
Au revoir.
Bye. Bye.